HR Info. Netzwelt.
Am 16. Juli 1995 wurde in Bellevue bei Seattle im US-Bundesstaat Washington eine ganz neue Seite im Buchhandel aufgeschlagen. Der Informatiker Jeff Bezos hatte ein Jahr zuvor die Online-Firma Amazon gegründet und ein Jahr später hatte er seinen ersten Online-Kunden. Das erste Buch wurde verkauft und niemand ahnte damals, was aus der Geschäftsidee Online-Buchhandel einmal werden sollte. Heute ist Amazon der größte Online-Versandhändler der Welt. Ein Laden, den praktisch jeder kennt. Soweit, so gut. Nein, denn Amazon steht immer wieder in der Kritik, wenn es um Preisdruck, um Steuerflucht oder die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter geht. Das schauen wir uns heute in Netzwelt einmal genauer an. Mein Name ist Udo Langenohl. Vor 25 Jahren verkaufte Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, zum ersten Mal ein Buch online. Der Sitz des Unternehmens ist nach wie vor in Seattle, im US-Bundesstaat Washington. Von dort berichtet Markus Schuler. Er zeichnet die Geschichte des Unternehmens nach, damit uns klar wird, warum aus dem kleinen Laden in einer Garage der größte Online-Händler der Welt wurde.
Jeff Bezos hätte sich im Alter von 30 Jahren bereits zur Ruhe setzen können. Da hatte er es als Vizepräsident einer New Yorker Investmentbank schon zu einem Millionenvermögen gebracht. Gerade frisch verheiratet bittet er seine damalige Ehefrau Mackenzie, mit ihm ein Startup in Seattle an der US-Westküste zu gründen. 1994 war das. Im Interview erzählt Bezos, sie hatte den verlässlichen Angestellten geheiratet, der an der Wall Street arbeitet. Ein Jahr nach der Hochzeit wollte ich aber meinen Job an den Nagel hängen und an die Westküste ziehen, um diesen Online-Buchladen zu gründen. Und meine Frau meinte damals, was ist das Internet? Kadabra hieß Amazon vor 26 Jahren, als das Internet noch klein und überschaubar war. Den Namen änderte der studierte Elektroingenieur schnell wieder ab. Er habe zu sehr nach Kadaver geklungen. Gegründet wurde Amazon, wie es sich für ein Startup gehört, in einer Garage. Nicht im Silicon Valley, sondern weiter nördlich in Bellevue, einem Stadtteil von Seattle an der US-Westküste. Gut ein Jahr braucht das Unternehmen, bis es endlich sein erstes Buch im Jahr 1995, also vor 25 Jahren, im noch jungen Internet verkauft.
Ich habe mich deshalb für einen Online-Shop für Bücher entschieden, weil es hier die meisten Produktkategorien gab. Als ich die Idee 1994 umzusetzen begann, gab es 3 Millionen lieferbare Bücher. Der größte stationäre Buchladen kam gerade mal auf 150.000 Titel. Die ersten Jahre waren schwierig für Amazon, vor allem als die Dotcom-Blase im Jahr 2000 platzte, stand der damals aufstrebende Online-Versender auf der Kippe. Dass Amazon dennoch diese schwierige Zeit überlebt hat, ist auch dem Willen von Bezos zu verdanken. Er gilt als ein Mann mit 2 Gesichtern. Zum einen ist er klug und unglaublich belesen. Er kann charmant, bescheiden und sehr charismatisch sein. Und andererseits ist er bekannt als unglaublich harter Manager, der Leute anfährt und runterlaufen lässt. Er hat es auch deshalb zum reichsten Menschen der Welt gebracht, weil er sehr sparsam ist. Das wird jeden Mitarbeitenden bei Amazon wohl von Anfang an eingetrichtert. Papier wird zum Beispiel immer doppelt bedruckt. Kostenloses Essen, wie es bei vielen Tech-Unternehmen im Silicon Valley üblich ist, gibt es bei Amazon nicht. Die Büroausstattung soll spartanisch sein, keine teuren Möbel. Und so verrückt es klingt, erst im Jahr 2016 hat das Unternehmen kontinuierlich schwarze Zahlen geschrieben, mehr als 10 Jahre seit seiner Gründung. Heute ist Amazon das größte Internetkaufhaus der Welt. 840.000 Menschen arbeiten weltweit für den Online-Händler. Amazon ist aber längst viel mehr. Es ist der größte Cloud-Anbieter der Welt. Firmen können dort Speicher und Rechenleistung mieten. Die Idee dazu kam den Amazon-Leuten, als sie merkten, dass ihre Server in den Rechenzentren nicht immer voll ausgelastet waren. Also begannen sie, freie Kapazitäten unterzuvermieten. Amazon ist aber auch ein Unterhaltungskonzern. Es streamt Musik und Filme, produziert TV-Serien. Außerdem unterhält es in den USA eine eigene Supermarktkette. Amazon ist also riesig.
aber vielleicht mittlerweile schon zu groß? Jeff Bezos sagt, ich bin davon überzeugt, dass wir öffentlich geprüft werden sollen. Das gilt auch für große Regierungsorganisationen. Deshalb vertraue ich auch der guten Arbeit der Washington Post und anderer Zeitungen. Sie decken oft Dinge auf, bevor die Behörden darauf kommen. Apropos Zeitungen und Washington Post. Das Blatt hat der Amazon-Chef 2013 aufgekauft. Nicht aus dem Vermögen seines Unternehmens, sondern er hat die renommierte Zeitung aus seinem Privatbesitz bezahlt. Weil die Post kritisch über Präsident Donald Trump berichtet, ist der US-Präsident nicht gut, auf den 56-jährigen Bezos zu sprechen. Kritik an Amazon gibt es übrigens auch regelmäßig von Gewerkschaftsseite. Die Arbeitsbedingungen in den Lagerhäusern, wo die Online-Bestellungen zusammengestellt werden, sind offenbar hart. 200 Artikel müssen die Arbeitenden dort im Schnitt pro Stunde zusammensuchen. Sie laufen pro Tag gut 25 Kilometer. Einige davon beklagen sich sogar öffentlich auf YouTube. Wenn man auf die Toilette muss, wartet man in der Schlange. Man schafft sein Soll nicht. Nur wenn man wirklich dringend muss, sollte man gehen. Am besten während der Mittagspause. Ansonsten kommt man nicht auf seine Zahlen und dann feuern sie dich. Sein Unternehmen hat Bezos zum reichsten Mann der Welt gemacht. Experten schätzen sein Vermögen auf 196 Milliarden Dollar. Und das, obwohl er gut die Hälfte davon nach seiner Scheidung an Ehefrau Mackenzie abgetreten hat. Heute gehört seine Leidenschaft der Raumfahrt. Mit seinem Unternehmen Blue Origin will er Mensch und Material ins All bringen.
The only way that I can see to
Als einzige Möglichkeit, mein Vermögen vernünftig auszugeben, sehe ich die Raumfahrt. In Corona-Zeiten hat Amazon gezeigt, dass es in vielen Ländern mit seinen Lieferdiensten die Grundversorgung sicherstellt. Als in den USA ab Mitte März viele Geschäfte für mehrere Wochen geschlossen hatten, hat Amazon seine Lieferkapazitäten binnen weniger Wochen fix ausgebaut. Und nicht nur das. Amazon hat auch Zehntausende neue Mitarbeitende eingestellt, die während der Krise ihren Job verloren hatten. Konkurrenz hat der Mischkonzern kaum.
HR Info, Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt. Von Markus Schuler aus dem Silicon Valley haben wir jetzt erfahren, wie Amazon zu dem wurde, was es heute ist. Aus dem einstigen Online-Buchhändler wurde der größte Online-Versandhändler der Welt mit einem extrem breiten Sortiment an Waren und Produkten. Da gibt es irgendwie einfach alles. Bevor ich mich gleich mit einer Buchhändlerin darüber unterhalte, wie sie mit der übermächtigen Konkurrenz von Amazon umgeht, hören wir mal, was Petra Klostermann an Stimmen zusammengetragen hat. Sie hat Menschen auf der Straße im osthessischen Bad Hersfeld gefragt, ob und was sie bei Amazon im Netz kaufen.
Es gibt teilweise dort Bücher, die man hier im Geschäft nicht bekommen kann und ist praktisch. Mein Sohn hat so ein Konto, das keine extra Gebühren gibt und dann bestelle ich immer über seinen Account und da ist das ganz günstig und es ist innerhalb von 2-3 Tagen da, ist praktisch. Und außerdem bringt es ja auch Arbeitsplätze für unsere Stadt. Wir sind ja auch viele Leute, die in Hersfeld wohnen und hier arbeiten, also es ist kein anonymer Großhändler, wo man es bestellt.
Weil es manche Sachen hier in Hersfeld nicht gibt.
Also wir versuchen das schon im lokalen Einzelhandel zu kaufen, aber es gibt halt einfach Sachen, die kriegt man hier nicht oder jedenfalls nicht so einfach. Und dann muss man wohl oder übel zu Amazon greifen. Ja gut, zum Beispiel, ich habe jetzt kürzlich einen Elektronikadapter, einen HDMI-Adapter bestellt. Den habe ich hier überall gesucht und nicht bekommen. Mein Gott, es ist ein recht spezieller Artikel, aber bei Amazon ist er quasi in 2 Tagen da. Das ist der Vorteil.
Weil es bequemer ist. Ist ganz blöd gesagt, man sitzt abends am Sofa und es fällt einem was ein. Ich brauche das und dann bestelle ich es. Ein Klick und fertig.
Menschen auf der Straße in Bad Hersfeld. Petra Klostermann hat sie gefragt, warum sie bei Amazon kaufen. Über Bad Hersfeld werden wir in dieser Sendung noch mehr hören, denn dort hat Amazon 1999 sein erstes Logistikzentrum auf deutschem Boden gebaut. Auch wenn Bücher bei Amazon schon lange nicht mehr die erste Geige spielen, war der Buchhandel über das Netz, der vor 25 Jahren begann, der Einstieg in den Onlinehandel. Anfangs wurde Amazon vom stationären Buchhandel nur müde belächelt. Keiner wollte sich vorstellen, dass dieser kleine Laden, dass diese Klitsche aus der Nähe von Seattle den Büchermarkt weltweit auf den Kopf stellen würde. Doch schon 5 Jahre nach dem Start unkten die ersten Medien in Deutschland, jetzt geht's den klassischen Buchläden an den Kragen. Jahrelang bestimmte Amazon mit seinem Erfolg und seinen Geschäftspraktiken auch die Themenagenda auf der Buchmesse in Frankfurt. Und tatsächlich machte es Amazon dem Buchladen um die Ecke schwer. Aber aus der düsteren Prognose von vor 20 Jahren, dass es bald keine Buchläden mehr geben werde, ist nichts geworden. Andrea Tuscher betreibt in Offenbach am Main einen Buchladen, nämlich den Buchladen am Markt. Und sie zeigt, dass der Buchhandel vor Ort sehr wohl noch überleben kann. Frau Tuscher, waren Sie schon im Buchhandel unterwegs, als Amazon an den Start gegangen ist?
Nein, war ich noch nicht. Also ich bin erst seit 20 Jahren im Buchhandel. Vorher war ich im Verlag. Also ich habe es natürlich beobachtet, ich war aber nicht im Buchverlag, sondern im Zeitschriftenverlag. Von daher habe ich es also nur als Interessentin also beobachtet und bin trotzdem dann in den Buchhandel eingestiegen.
Wann haben Sie denn angefangen mit Ihrem Buchladen in Offenbach?
Den Buchladen am Markt habe ich vor 8 Jahren übernommen. Also ich hatte schon mal eine eigene Buchhandlung, war vorher dann auch zwischendrin mal angestellt, war auch mal in Berlin und muss sagen, es läuft gut und es läuft auch, also ich habe Umsatzsteigerungen eigentlich von Jahr zu Jahr. Der Erfolg ist, denke ich, wirklich das Lokale. Also, dass die Leute im lokalen Laden kaufen wollen, dass wir andere Konzepte haben, die sich halt auch abheben von den großen Läden oder natürlich auch im Online-Händler. Also wir sind eigentlich nicht zu vergleichen.
Sie verkaufen ja auch Bücher online, also so wie das Amazon tut. Wie geht denn das?
Wir haben Großhändler, die uns beliefern täglich. Also ich bin 2 Großhändlern angeschlossen, die mich täglich mit Ware beliefern. Die haben die Online-Shops. Und über deren Online-Shops bin ich angeschlossen. Also über meine Homepage kommt man auf die Online-Shops meines Großhändlers. Der hat eine Lieferbarkeit von über 1 Million Titel, die er von heute auf morgen zustellen kann. Und ich habe keinen eigenen, den ich alleine aufbaue, wie jetzt Amazon, sondern bin dem Großhändler angeschlossen.
Frau Tuscher, wie setzt sich denn Ihr Kundenstamm zusammen? Sind das eher ältere Kunden, die noch ja, mit dem klassischen Buchladen aufgewachsen sind? Oder kommen auch die berühmten Digital Natives in Ihren Laden, also junge Leute, die eigentlich nur noch was Digitales kennen?
Beide, also glücklicherweise beide. Also ich habe ja noch die Büchergilde Gutenberg dabei. Da war anfangs ist schon Klientel, das ist ein bisschen älteres, bildungsorientiertes Publikum, ja. Die es halt Generationen immer die Mitgliedschaft weitergeben, die habe ich natürlich weiterhin. Ich habe die letzten Jahre auch sehr viele junge Leute bekommen, die bewusst im lokalen Handel einkaufen. Das ist natürlich auch durch meine Lage, die ist sehr vorteilhaft. Ich bin ja im Wochenmarkt in Offenbach und das Publikum, das auf dem Wochenmarkt lokal einkauft, kauft auch im lokalen Handel ein. Und das ist so ein anderes Bewusstsein. Und ich bekomme sehr viele junge Leute, auch dadurch, dass eben auch die HFG in Offenbach ist. Und wir gerade durch die Büchergilde viele Bücher haben, die toll gestaltet sind. Teilweise sind es HFG-Studenten, die Gestaltung der Bücher machen. Und da ist eine große Affinität eben zu den Büchern. Und ich habe, wie gesagt, viele junge Leute auch, die kommen.
Ist es vielleicht so, dass die direkte Kundenansprache, dass sich austauschen über Bücher, wenn man zwischen den Büchern steht im Buchladen, das Miteinander reden im Laden, niemals durch den Onlinehandel ersetzt werden kann, das ist doch sehr attraktiv, denke ich.
Ja, klar. Und ich glaube, das wird auch nie abbrechen. Also der Onlinehandel hat logischerweise seine Berechtigung, hat auch die ein oder anderen Vorteile natürlich. Aber die Leute, auch wenn sie sehr viel in Social Medias unterwegs sind, sehr viel online machen, der Mensch ist ein soziales Wesen und der mag den Austausch, der mag die Kommunikation. Und also wenn sie bei uns um die Markttage im Laden sind, ist das fast wie so ein Marktplatz. Das ist, man sieht sich, man trifft sich, man unterhält sich, man geht einen Kaffee trinken, holt sein Buch fürs Wochenende. Und natürlich ist auch der Kontakt zur Buchhändlerin, zum Buchhändler wichtig. Also dieses über Bücher reden, sich austauschen. Man kennt irgendwann die Vorlieben der Leute, man kennt auch die Bekannten und weiß, was dann da passt. Und es ist einfach, ja, jeder hat dann so seinen Lieblingsbuchhändler, Buchhändlerin, der seine Spezialgebiete hat oder besondere Sachen. Also das ist schon ein Austausch. Ich glaube, das ist, was der Mensch generell braucht, rausgehen, reden. Hat mir jetzt auch wieder zu Corona gemerkt.
Ich habe es anfangs erwähnt, der Handel mit Büchern ist bei Amazon nicht mehr das Hauptgeschäft. Merken Sie davon was in Ihrem Buchladen? Verkaufen Sie wieder mehr direkt an die Laufkundschaft, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit?
Ja, also während des Lockdowns war es so, also Amazon kam uns dann, also ich glaube generell dem unabhängigen Buchhandel hat er einen großen Gefallen getan, dadurch, dass er eben nicht Bücher geliefert hat und lieferbar war, weil er das zurückgestellt hat, haben dann viele entdeckt, dass auch der kleine Buchladen oder der Buchladen um die Ecke eine Online-Seite hat. Und die meisten Buchhändler sind seit über 20 Jahren online aufgestellt, so wie ich eben auch. Das ist nichts Spektakuläres oder Besonderes. Und dann haben die da nochmal gemerkt, oha, der Buchladen hat ja auch eine Online-Seite und das geht ja genauso schnell. Und also in der Lockdown-Zeit ging es schneller als Amazon, weil wir eben von heute auf morgen liefern konnten. Oder teilweise hat es 1-2 Tage gedauert natürlich, weil es alles verzögert war. Ja. Und die kamen jetzt auch danach und wollten gucken, was das eigentlich für ein Laden ist, bei dem sie jetzt online bestellt haben und wie der denn so aussieht. Und ich habe durch diesen Lockdown mehr Kunden, ja, habe ich einen größeren Zulauf. Also danach natürlich, also nicht während des Lockdowns, da wäre es zu.
Jetzt zum Schluss, wagen Sie doch mal eine Prognose. Wird der Buchladen an der Ecke, wird der Buchladen im Stadtzentrum auf Dauer überleben? Bleibt gedrucktes? Ja, dieser Geruch nach frischem Papier, wenn man so ein Buch im Laden auspackt, auch künftig attraktiv? Was meinen Sie?
Ja, sage ich unumwunden. Also ich habe da eine große Zuversicht und allen Unken und Prognosen, ja, wie soll ich sagen, gegenläufig läuft es ja gut. Also Buchhandlungen, die gut aufgestellt sind, die sich auch wirklich ihre eigene Individualität bewahren, wird es weitergeben. Ja, weil gerade wir kleinen, also wir unabhängigen Buchhandel uns doch ein bisschen von den größeren abheben, nicht das Mainstream-Programm haben, das sie wirklich eben dann auch in jedem großen Laden und bei Amazon bekommen und den wird es immer geben, wenn es nur eine Anlaufstelle ist, um zu reden und natürlich auch zu kaufen, sonst können wir nicht überleben.
Andrea Tuscher betreibt in Offenbach am Main den Buchladen am Markt und sie sagt, der Buchhandel vor Ort kann sehr wohl überleben, auch wenn der Online-Riese Amazon Druck ausübt und die Händler sich was überlegen müssen, um attraktiv zu bleiben. Vor 21 Jahren hat Amazon begonnen, den Büchermarkt in Deutschland aufzurollen. Da wurde das erste Logistikzentrum des Onlinehändlers im osthessischen Bad Hersfeld aus dem Boden gestampft. Petra Klostermann beschreibt in ihrem Beitrag, was das für die Region bedeutet und warum der Betrieb nicht immer so reibungslos läuft, wie sich das Amazon eigentlich wünscht.
In Bad Hersfeld hat sich Amazon 1999 angesiedelt. Damals war die Arbeitslosigkeit im Kreis Hersfeld-Rotenburg hoch. Das waren noch die Auswirkungen der Zonenrandlage. Seit der Wende liegt die 30.000 Einwohnerstadt mitten in Deutschland. Verkehrsgünstig. Da, wo sich die Autobahnen A7 und A4 kreuzen und in alle vier Himmelsrichtungen verlaufen. Vermutlich auch ein Grund, weshalb Amazon sich für den Standort Bad Hersfeld entschieden und vor 10 Jahren dort sogar noch einen zweiten eröffnet hat. Pressesprecher Stefan Eichenseher.
Die beiden Standorte sind auf 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Fast die Hälfte sind mehr als 5 Jahren dabei. Den Warenmix, den wir in Bad Hersfeld bearbeiten, gibt es so nirgends in ganz Europa. Deshalb hat der Standort eine ganz besondere Bedeutung.
Zwar gerät das Unternehmen wegen der Arbeitsbedingungen immer wieder in die Schlagzeilen. Seit mehr als 6 Jahren kämpft die Gewerkschaft Verdi für einen Tarifvertrag nach dem Vorbild des Einzelhandels. Regelmäßig streiken die Amazon-Mitarbeiter.
Für die Arbeit, die wirklich bei Amazon geleistet wird, wie im Outbound, Picken, Packen, das tägliche Laufen, die Anstrengung, da ist die Bezahlung ist nicht gerechtfertigt. Es muss auf jeden Fall ein Tarifvertrag her.
Amazon wird auch vorgeworfen, Saisonarbeitskräfte nicht gut unterzubringen. Aus Sicht von Verdi gibt es auch künftig noch viel zu tun, sagt Gewerkschaftssekretärin Mechthild Medicke.
Amazon ist ja ein expandierendes Unternehmen, das heißt, es kommen immer wieder neue Standorte dazu. Und wir sind dabei, auch an allen Standorten was zu entwickeln und auch europäisch zu vernetzen. Das bedarf einen langen Atem und wir machen weiter.
Kritiker sagen zudem, Amazon versuche Steuerzahlungen zu vermeiden. Das gelte zumindest für die Gewerbesteuer in Bad Hersfeld nicht, sagt Bad Hersfelds erster Stadtrat Gunter Grimm.
Zu der Gewerbesteuer ist zu sagen, dass jeder Betrieb dort, wo er Arbeitsleistung entlohnt, gewerbesteuerpflichtig ist. Und das macht auch Amazon in Bad Hersfeld. Die Gewerbesteuer wird in Hersfeld gezahlt und auch gut gezahlt. Aber aufgrund des Steuergeheimnisses kann ich natürlich keine einzelnen Zahlen nennen. Das ist völlig klar.
Und die Stadt Bad Hersfeld profitiert, sagt Gunter Grimm.
Wir sind sehr glücklich mit der Ansiedlung. Vor allen Dingen infolge der damaligen wegbrechenden anderen Ansiedlungen, die wir hatten. Also man hat sich sehr stark engagiert beim Hessentag. Sie engagieren sich jedes Jahr bei den Festspielen. In kommunale Projekte sind bei den Vereinen auch vertreten, die ja immer wieder anfragen. Fragen wegen Trikots etc. Und viele, viele Hersfelderinnen und Hersfelder arbeiten ja auch da.
Das Logistikzentrum von Amazon in Bad Hersfeld. Hier begann die Expansion des Online-Händlers in Deutschland vor 21 Jahren. Ein Beitrag von Petra Klostermann, in dem auch deutlich wurde, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter sind immer wieder Gegenstand von Auseinandersetzungen zwischen dem Betriebsrat und dem Konzern. Der Internationale Gewerkschaftsbund kürte den Amazon-Chef Jeff Bezos einmal zum schlechtesten Chef der Welt. Professor Gerrit Heinemann ist Betriebswirtschaftler, er ist Handelsexperte an der Hochschule Niederrhein. Die Frage an ihn, Herr Heinemann, wie hat es denn Amazon, wie hat es Jeff Bezos geschafft, im Buchhandel, im Einzelhandel so erfolgreich die Kunden abspenstig zu machen?
Indem Jeff Bezos etwas erfunden hat, was heute jeder in den Mund nimmt, aber was es vor 25 Jahren nicht gab, nämlich die Kundenzentriertheit, das ist die Steigerung von Kundenorientierung. Das ganze Unternehmen ist auf den Kunden ausgerichtet, alles funktioniert, es wird pünktlich geliefert, es wird schnell geliefert. Kunden vertrauen Amazon, wenn sie retournieren, bekommen sie ihr Geld sofort überwiesen. Das hat es so noch nicht gegeben vorher und dann hat er sicherlich schon am ersten Tag oder vorher ganz klar gewusst, was er tut. Er hat eine Vision gehabt, die er durchgezogen hat. Wenn man sich Fallstudien anguckt, wie es in den ersten Jahren bei Amazon aussah, dann ist man fast erschrocken, dass er das durchgezogen hat, was er damals schon im Kopf hatte und er wird das wahrscheinlich weiter durchziehen.
Warum war man denn da erschrocken, Herr Heinemann?
Weil eigentlich schon sehr früh klar war, was er wollte. Er hat am ersten Tag der Gründung, vielleicht Legende, wie auch immer, gesagt, ich werde größter Händler der Welt. Ich kenne einen Verleger, der Chef von Macmillan, der bei ihm in der Garage war, als er das erste Buch verkauft hat und sagte, von dir kaufe ich das Buch, das verkaufe ich jetzt im Internet. Und dann fragte der Verleger, was willst du denn dafür dann nehmen für das Buch? Ja, das Gleiche, was ich dir bezahle. Dann sagte er, das kann doch nicht aufgehen, das ist doch plus minus null. Und da hätte er sich totgelacht und gesagt, Skalierung. Und das hat er durchgezogen.
Hat er auch psychologisch richtig getickt, weil er wusste, okay, Menschen sind bequem, wir sind gerne mal faul, hat er darauf gesetzt?
Und auch der Händler, die das nicht wahrhaben wollen. Ich habe ja damals schon in den Anfangsjahren im deutschen Handel gewarnt vor Amazon und keiner wollte es glauben. Das Argument war immer, das Kartenhaus kracht wieder zusammen, bis vor wenigen Jahren sogar noch. Das kann nicht gut gehen, wir sind Marktführer, wir können es besser und der Kunde will nicht online kaufen. Es gab immer Argumente dagegen. Aber ich glaube, heute ist jedem Händler klar, dass Amazon weiter existieren wird, weiter wachsen wird. Und deswegen haben zum Glück auch vor allem die großen filialisierten Händler auch in den letzten Jahren massiv in das Online-Thema investiert. Ob das reichen wird, man wird sehen.
Professor Gerrit Heinemann ist Betriebswirtschaftler und Handelsexperte an der Hochschule Niederrhein und hat uns Auskunft gegeben zur Erfolgsmaschine Amazon. Vor 25 Jahren verkaufte Amazon sein erstes Buch online und seitdem reißt die Kritik am größten Online-Händler der Welt nicht ab. Das ist das Thema heute in HR Info Netzwelt. Der Vorwurf, mit seinem aggressiven Auftreten, schlechten sozialen Standards für die Mitarbeiter und dem Preisdruck ruiniert der Versandhändler den althergebrachten Buchhandel. Die Kritik ist fast so alt wie Amazon selbst. Gerrit Heinemann hat es gesagt, der Onlinehandel in Deutschland gibt jetzt Gas, er will aufholen zu Amazon, er bezweifelt aber, ob das noch zu schaffen ist. Am Tegernsee in Bayern bietet seit 3 Jahren Valentin Weimer dem Online-Giganten Amazon die Stirn. Er hat einen Online-Buchhandel aufgezogen, der, bei Licht betrachtet, eigentlich genau das tut, womit Amazon vor 25 Jahren begonnen hat: Bücher online verkaufen. Im Kaufhaus des Guten ist so gut wie alles online zu bekommen, was der Markt an Gedrucktem so bietet. Herr Weimer, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, ausgerechnet in diesen Markt einzusteigen? Sie waren damals bei Gründung Ihres Versandhandels ja gerade mal schlanke 18 Jahre jung.
Ja, also im Prinzip habe ich immer gerne gelesen und fand deswegen das Produktbuch einfach super sympathisch. Und ich habe wie viele andere auch immer bei Amazon meine Bücher bestellt, aber ich habe mich irgendwie nie so richtig gut damit gefühlt. Dann habe ich mir gedacht, zu diesem sympathischen Buch, zum sympathischen Produkt, das Buch, da müsste es doch was Besseres geben, da müsste es doch eine Alternative geben. Und zwar am besten natürlich was Sozialeres. Wir kennen ja die ganzen Vorwürfe, die es gegenüber Amazon gibt. Und habe ich gedacht, okay, probiere es einfach mal aus. Ich habe ja nicht wirklich viel zu verlieren.
Wenn man sich das anschaut, da hat man ja sofort so ein bisschen das Bild von David gegen Goliath vor den Augen. Hat Ihnen damals niemand davon abgeraten? Hat niemand gesagt, Junge, lass das, also gegen Amazon kann keiner an?
Ja, schon. Also ich glaube, ich habe schon oft gehört, dass ich verrückt bin, sowas zu versuchen. Aber ich habe damals gedacht, wahrscheinlich auch mit naiven 18 Jahren, ich habe nichts zu verlieren, also mache ich mal. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber ich muss auch sagen, ich hätte damals auch nicht gedacht, dass es jetzt so gut läuft.
Ja, Online-Buchhandel, ich habe es gesagt, firmiert unter dem Namen Kaufhaus des Guten. Das lässt den Schluss zu, dass es Ihnen nicht nur um Umsatz, um Marktmacht geht, sondern dass Sie ein anderes Konzept verfolgen als Jeff Bezos, der Amazon-Boss.
Ja, genau. Also die Idee ist ganz einfach. Wir haben über 6 Millionen Bücher, die wir online verkaufen. Also so ziemlich jedes Buch, was es so im Markt gibt. Wir verkaufen das wegen der Buchpreisbindung in Deutschland auch zu denselben Preisen wie Amazon und Co. Und wir haben eine sehr, sehr schnelle Lieferzeit. Der einzige Unterschied zu unserem Konzept ist eben, dass wir einen Teil unseres Erlöses spenden. Und daher auch der Name Kaufhaus des Guten. Wir haben da ausgewählte Kinderhilfsprojekte, weil wir halt sagen, wir möchten mit unserem Erfolg noch etwas Gutes tun. Und das ist dann so wahrscheinlich der Unterschied zum Konzept von Jeff Bezos.
Wie gestaltet sich denn der Handel bei Ihnen? Ich kann mir nicht vorstellen, Sie haben eben gesagt, 6 Millionen Printprodukte sind zu kriegen, dass Sie am Tegernsee ja wie Amazon kilometerlange Lagerhallen für Bücher stehen haben.
Ja, genau. Also weder meine Eltern noch meine WG würden sich wahrscheinlich freuen, wenn ich den Keller damit vollstelle. Da ist überhaupt kein Platz dafür da. Nee, also ich mache das mit einem Dienstleister zusammen, weil ich persönlich alleine kann gar nicht über 6 Millionen Bücher innerhalb von 1 bis 3 Werktagen verschicken. Und da gibt es Buchdienstleister, die beispielsweise auch Buchhandlungen beliefern. Und so kann man das logistisch auf, hinbekommen.
Sie haben mal gesagt, eingangs, dass Ihnen der Umgang mit Mitarbeitern bei Amazon sauer aufgestoßen ist. Was machen Sie denn da anders?
Ja, also ich glaube, wir kennen ja alle so ein bisschen die Vorwürfe und ich verstehe halt einfach nicht, wie man als Unternehmen, was so, so erfolgreich ist, und es ist ja auch eine sehr große unternehmerische Leistung, das darf man natürlich auch nicht vergessen, das fände ich immer sehr erstrebenswert, wenn man doch dann Teil davon irgendwie abgibt, auch gerade an die dazu ja beigetragen haben, die Mitarbeiter. Jetzt zu meinem Fall muss ich sagen, kann ich jetzt noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich das meiste immer noch alleine mache. Und aber ich möchte auf jeden Fall, sollte es weiterhin so wachsen, und das ist natürlich ein Ziel, dann da das dann doch ein bisschen anders machen.
Sie haben gerade das Wachstum erwähnt. Wie gut, wie schlecht läuft es denn? Kann man das quantifizieren? Wie viele Bücher verkaufen Sie am Tag, in der Woche, im Monat?
Ja, das ist ein bisschen immer unterschiedlich. Aber man kann das schon so quantifizieren. Also ich verkaufe am Tag so vielleicht 10 bis 20 Bücher. Und aber die Tendenz ist auf jeden Fall sehr steigend.
Die Margen im Online-Buchhandel, die sind ja nicht gerade üppig. Bleibt denn da genug davon hängen, damit Sie auch so ein bisschen davon leben können, damit Sie die Projekte ordentlich unterstützen können, die Sie eingangs erwähnt haben?
Ja, also momentan, ich bin noch Student und deswegen habe ich so ein bisschen den Luxus, dass ich davon noch nicht vollends leben muss. Wenn ich auch ganz ehrlich bin, kann ich das auch noch nicht. Es ist natürlich ein Ziel von mir, dass ich davon mal leben kann, wenn es weiterhin so gut läuft. Aber eben genauso wichtig ist es für mich, dass wir die Kinderhilfsprojekte unterstützen und Spenden einsammeln. Und wir haben es auch vom ersten Sekunde an gesagt, selbst wenn wir keine Gewinne machen am Anfang, wir wollen spenden. Und deswegen, für mich geht das ein bisschen Hand in Hand immer. Die Hoffnung, dass man selber davon leben kann, aber auch das Ziel, dass man davon dann immer mehr spenden kann.
Haben Sie denn Unterstützung durch die Verlage, durch den Dachverband des Buchhandels, den Börsenverein?
Ja, also ich habe wie gesagt Verträge mit Dienstleistern, die Lieferung, Liefersachen machen und die Faktorierungsgeschichten. Aber sonst habe ich das mehr oder weniger selber aufgezogen und da jetzt noch keine große Unterstützung erfahren.
Sie konzentrieren sich rein auf den Online-Verkauf von Büchern, von E-Books, von Musik. Denken Sie darüber nach, Ihr Sortiment irgendwann mal auszubauen, oder soll es vorläufig bei dem bleiben, was so den klassischen Buchmarkt ausmacht?
Nee, ich kann es mir auf jeden Fall schon vorstellen, dass man das auch ausbaut, das Sortiment. Ich habe jetzt mit Produktbuch angefangen, weil mir das irgendwie so sympathisch war und ich mich damit einigermaßen gut auskannte. Aber ich kann mir in Zukunft schon vorstellen, auch andere Produkte aufzunehmen.
Das Erfolgsgeheimnis von Amazon ist ja nicht nur der niedrige Preis für Produkte, das breite Sortiment. Amazon bietet ja mit dem Marketplace jedem, der was zu verkaufen hat, eine Plattform. Das macht ja im Moment diesen Erfolg aus. Das ist attraktiv für alle, die keinen eigenen Webshop betreiben können oder wollen, weil natürlich der Aufbau der IT sehr anspruchsvoll ist. Schwebt Ihnen auch sowas vor, dem stationären Buchhandel vielleicht eine Online-Verkaufsplattform unter Ihrem Dach in Konkurrenz zu Amazon anzubieten?
Ja, also insgesamt finde ich das eine sehr schöne Idee, dass man auch als stationäre Buchhändler ein bisschen zusammenhält, denn ich glaube, alle haben ja sehr viel zu kämpfen mit Amazon, und ich sage auch immer, das ist mir auch ganz wichtig, wir wollen nicht als Konkurrenz wahrgenommen werden zu stationären Buchhändlern, sondern wir sagen wirklich, die Leute, die online einkaufen, wenn ihr eh schon online einkauft, und es gibt halt eben auch nur mal Vorteile des Online-Shoppings, dann doch bitte bei uns. Und deswegen muss man sagen, ich bin jetzt momentan halt einfach noch nicht groß genug, um das zu machen. Aber es ist auf jeden Fall eine Vision, die ich hätte, dass man da auch mit den stationären Buchern zusammenarbeitet, um dann vielleicht Konkurrenz wäre ein bisschen vermessenes Wort, aber zumindest um ein bisschen in Konkurrenz treten zu können zu Amazon.
Letzte Frage, Herr Weimer, kaufen Sie selber noch Sachen bei Amazon an im Moment?
Also Bücher auf jeden Fall nicht. Nein, also ich versuche es zu vermeiden. Es ist natürlich so, es gibt manchmal Produkte, wenn man in sehr, sehr technisch spezifizierte Sachen gehen, versuche ich vorher im Laden zu gehen, aber es ist halt nun mal so, dass es manchmal Produkte gibt, die es vielleicht nirgendwo anders geht. Und dann greife ich auch mal dazu, aber ich versuche es wirklich zu vermeiden und es kommt mittlerweile ganz, ganz selten vor. Und man darf wirklich auch nicht vergessen, wie viele Sachen es dann doch in unseren Läden auch noch gibt. Und ich finde es schön, wenn man die dann lieber unterstützt.
Valentin Weimer vom Tegernsee in Bayern will mit seinem Online-Buchhandel wachsen und das Kaufhaus des Guten KDGO im Netz zu einer ernsthaften Konkurrenz zu Amazon aufbauen. Ob ihm das gelingen wird? Wir haben in HR Info Netzwelt viel über Amazon erfahren, dass Jeff Bezos, der Chef des mittlerweile größten Online-Handelsplatzes der Welt, beim Start vor 25 Jahren ganz klar wusste, was er will. Den größten Handelsplatz der Welt aufbauen. Und das ist ihm gelungen, aber der Druck auf den Riesen wächst, weil die Arbeitsbedingungen in der Kritik stehen und weil vielleicht auch manchem Kunden allmählich schwant, dass Handelsmonopole langfristig betrachtet für uns Kunden ziemlich teuer werden könnten. Das war HR Info Netzwelt zu 25 Jahren Amazon. Vom Buch zu Alexa und irgendwie fast allem, was man für Geld kaufen kann. HR Info Netzwelt gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und zum Runterladen bei hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.